So schön, dass du da bist. Willkommen bei Field Effects, dein Mimimi-Podcast rund um die Themen der ganzheitlichen Gesundheit. In diesem Podcast werden wir, Melanie und Eki, gemeinsam tief in die Welt der Gesundheit eintauchen, um dir die Fakten zu präsentieren, die du brauchst, um dein Leben endlich in die Hand zu nehmen. Wir entwerfen Mythen, hinterfragen Trends und liefern wissenschaftlich fundierte Informationen, damit du die richtigen Entscheidungen für ein grandioses Leben treffen kannst. Wir wünschen dir viel Spaß und ganz viel Erleuchtung mit dieser Folge.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge.
Field Effects, auch von mir, hallo. Da hat sie mich jetzt eiskalt erwischt, die Ekin. Und ein spannendes Thema haben wir heute. Let's talk about vegan, würde ich sagen.
Total. Wir haben uns nämlich überlegt, worüber wollen wir einmal reden und haben festgestellt, wir haben tatsächlich eigentlich in keiner Folge so richtig über die vegane Ernährung gesprochen. Vielleicht hier und da haben wir mal erwähnt, welche Nährstoffmängel bei Veganismus aufkommen können. Aber so richtig sind wir in das Thema nie eingestiegen. Und genau, heute reden wir so ein bisschen darüber, was verbirgt sich tatsächlich an, ja, positiven Seiten, aber vielleicht eben auch an den Schattenseiten einer veganen Ernährung. Und tatsächlich ist das Thema auch für mich diese Woche ganz präsent gewesen. Vielleicht können wir da punktuell auch eingehen, Hoffmel. Ich habe eine neue Studie gelesen zu Veganismus bei Kindern, weil wir ja ganz viele Studien zwar über Veganismus und Nährstoffe und so haben, aber bei Kindern ist das ja nochmal eine andere Sache. Und ich habe einen ganz wertvollen Freund, den sein Kind ist vegan, natürlich ein Stück weit durch die Erziehung mutterseits. Und da rede ich auch immer mal mit ihm so, worauf er achten sollte, könnte. Und das kann ja auch vielleicht quasi für den Zuhörer interessant sein, selbst wenn du, lieber Zuhörer, Zuhörerin, nicht selbst vegan bist. Vielleicht hast du Menschen in deinem Umfeld, die vegan sind oder bist Mama oder Papa eines Kindes. Deswegen hör gut hin, wir werden glaube ich, die wichtigsten Dinge heute zusammenfassen.
Kurz und knapp, wie immer, wenn ich dabei bin. Aber eine Frage an dich, Ekin. Hast du das schon mal ausprobiert,
ja, vegan? Ja, tatsächlich. Ich kann dir jetzt gar nicht mehr sagen, wie lange ich das durchgezogen habe, aber ich habe das im Herbst oder so, ich weiß es gar nicht mehr, habe ich mich mal, ich schmeiß mal jetzt so 6 Wochen in den Raum, ich weiß nicht, ob es 1 Monat oder 3 am Ende waren, aber habe ich mich mal ausschließlich vegan ernährt und ja, es war gar nicht so ein bewusstes Vornehmen. Ich mache jetzt mal eine Zeit lang vegan. Ich habe einfach irgendwann festgestellt, dass ich seit 2 Wochen vegan bin. Also ich habe einfach keine tierischen Produkte gegessen gehabt und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich ist es doch total super. Mir hat es in dem Moment auch nicht gefehlt und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich es auch bewusst. Ne? Ich habe dann einfach das Zeitfenster erweitert. Und ja, hat gut funktioniert, hat aber auch ein paar Schattenseiten mitgebracht.
Kann ich mir vorstellen. Also ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert. Ich habe mal eine ziemlich lange Zeit vegetarisch gelebt. Aber aus dem Grund, mein Papa ist Metzger und ja, wenn du das natürlich siehst, kommt irgendwann mal so dieser Gedanke, wo du dir denkst, oh nee, jetzt doch lieber kein Fleisch, wobei ich jetzt sagen muss, also ich esse Fleisch, ich lebe nicht vegan, aber ich esse sehr, sehr wenig Fleisch.
Also ich denke, niemand muss vegan sein, ne? Wobei es jetzt eigentlich auch gar nicht darum geht, was ich denke. Ich kann aber die grundsätzliche Bewegung eigentlich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also es gibt hier verschiedene Beweggründe von Menschen, die eine flexitarische oder eine vegane Ernährungsweise mittlerweile bevorzugen. Und es ist ja auch wirklich Fakt, dass die Zahlen sich immer steigern. Das heißt, es werden immer mehr Menschen zu Flexitariern, zu Veganern oder eben auch vegetarisch, hin zu vegetarisch oder eben alleine die Reduktion von dem Fleischkonsum ist ja eigentlich auch tendenziell steigend. Und das hat verschiedene Gründe, ne? Die einen machen das aus ethischen Gründen, die anderen machen das aus agrarwissenschaftlichen Gründen, die anderen aus ökonomischen Gründen und so weiter und so fort.
Oder auch zur Prävention und Behandlung von bestimmten Krankheiten.
Genau, oder so. Ja, dann lass uns gerne mal reinsteigen. Und zum direkten Einstieg möchte ich dich eigentlich mal fragen, da kannst du jetzt mal so ein bisschen ausholen, wie stehst du grundsätzlich zum Veganismus?
Das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage. Ich verstehe die Leute, die das leben, die das praktizieren und machen, aus diversen Gründen, die du eben genannt hast. Was ich nicht verstehe, und da lehne ich mich jetzt, glaube ich, ziemlich weit aus dem Fenster, yes, sind diese ganzen veganen Ersatzprodukte, die es gibt. Denn wenn ich mich, meine Meinung, wenn ich mich bewusst dafür entscheide, auf Fleisch, Wurst, tierische Produkte zu verzichten, wieso greife ich dann auf veganes Hack zurück oder auf vegane Wurst zurück? Da stelle ich mir die Frage, macht das dann so Sinn, vegan zu leben, wenn ich weiß nicht, ist es die Textur, ist es das Aussehen, dass es aussieht wie Hack oder Wurst? Ich bin da irgendwie zwiegespalten, was das betrifft. Das andere ist natürlich auch, diese ganzen veganen Ersatzprodukte sind halt ja vom Herstellungsverfahren oft sehr aufwendig. Es sind teilweise auch Stoffe drin oder Inhaltsstoffe drin, wo ich sage, da bin ich nicht so ganz d'accord mit denen.
Wie zum Beispiel?
Pflanzenöle. Oder
Sonnenblume und Raps.
Zu viel Soja.
Ja. Weizeneiweiß. Und so weiter und so fort.
Ja, genau.
Okay. Sonst noch irgendwelche Themen, wo du sagst, siehst du ein bisschen kritisch?
Ja, natürlich das Thema Gesundheit. Es gibt halt gewisse Stoffe wie einfach auch das Vitamin B12, was ich halt einfach nur durch tierische Produkte hauptsächlich bekomme, was unser Körper aber auch für das Nervensystem und so weiter benötigt. Na gut, ich kann das supplementieren. Ich habe zum Beispiel eine Kundin, die ist Vegetarierin, die kommt alle 4 Wochen zum B12-Spritzen zu mir. Einfach, weil sie sagt, okay, ich will diesen Mangel eben durch Nahrungsergänzung, durch eine intramuskuläre Spritze einfach beheben. Wir messen da auch den Spiegel regelmäßig nach, dass die da immer in dem optimalen Bereich ist. Es geht alles irgendwie. Ja, ich glaube, man hört schon raus, ja, dass ich kein großer Fan der veganen Ernährung bin.
Ja. Ging mir tatsächlich anfangs auch so. Also ich habe das am Anfang irgendwie viel kritischer gesehen, vielleicht vor 1-2 Jahren, als ich es jetzt sehe. Mittlerweile bin ich da sehr neutral gegenüber, weil ich, glaube ich, auch durch die ganze, durch unsere ganzen Ausbildungen, Weiterbildungen und die ganzen Studienrecherchen und so, mittlerweile einen ganz guten Überblick darüber habe, dass es eben, wenn du ein gutes Bewusstsein dafür hast, und es erfordert auch eine große Bereitschaft von den Menschen, die wirklich vegan sind oder vegan werden wollen, dass sie sich dazu bereit erklären, sich Wissen anzueignen. Denn ohne Wissen und ohne Lernbereitschaft wird das brutal daneben gehen. Also ich glaube, da lehne ich mich mit dir aus dem Fenster. Ich glaube nicht, dass wenn du kein gutes Wissen darüber hast und eben zu diesen Fleischersatzprodukten wie veganes Hack und hast du nicht gesehen und der veganen Rostbratwurst oder keine Ahnung was greifst, wirst du vielleicht nicht in 3 Monaten, vielleicht nicht unbedingt in 1 Jahr, auch wenn da eben auf Zellebene schon ganz viel passiert, aber symptomatisch spätestens in 3-4 Jahren brutal auf die Nase fliegen. Wir wissen halt aber auch, dass wenn du die Bereitschaft mitbringst und dir wirklich gutes, fundamentales Wissen aneignest, mit den richtigen Präparaten, mit einer On-Point-Ernährung auch ganz viel richtig machen kannst. Aber ich zweifle an, dass es dir gelingen wird, alleine mit der Ernährung die ganzen Nährstoffe zu decken. Und das bringt dir aber die Lernbereitschaft mit. Ne? Menschen, die sich wirklich damit beschäftigen und die gut informiert sind, die wissen, welche Nährstoffe sie zusätzlich eben noch dazu nehmen müssen. Und da mache ich direkt mal so das Fass auf, beziehungsweise wir halten einmal kurz fest, wir wissen, vegane Ernährung funktioniert gut, kann gesund sein, kann Schattenseiten mit sich bringen, auf die wir gleich eingehen werden. Aber festhalten möchte ich, und ich glaube, da sind wir beide auf einem Nenner, vegane Ernährung bringt per se in unserer heutigen Zeit, wenn wir es wenn wir den Mainstream uns angucken, immer Nährstoffmängel mit sich. Richtig?
Bin ich bei dir.
Sehr schön.
Okay. Ich widerspreche nicht.
Okay, gehen wir mal tatsächlich auf diese Nährstoffmängel ein. Das heißt, du hast eins schon genannt, B12, was hauptsächlich eben auch durch Fleisch aufgenommen wird. Aber vegan bedeutet ja nicht nur Fleisch, vegan bedeutet ja auch keine Milchprodukte, keine Eier und so weiter und so fort. Was sind so weitere Mineralien, Nährstoffe, Vitamine, die du vielleicht auch in seiner Praxis beobachtest, wo die Menschen wirklich irgendwann ein Thema entwickeln?
Also ein ganz großes Thema sind die Proteine. Dass es für Veganer relativ schwierig ist, auf ihre Proteine zu kommen, auch wenn über Hülsenfrüchte das reingeholt werden kann. Man muss aber auch sagen, dass die Proteine aus Hülsenfrüchten nicht so verstoffwechselt werden im Körper wie aus Milch. Mhm. Und das nächste Thema ist, ich hatte es gerade noch auf der Zunge, Eisen. Mhm. Ist auch relativ schwierig bei Veganern, durch die vegane Ernährung reinzubekommen.
Ja, absolut.
Das sind eigentlich so die drei Hauptdinge, die ich sage, das sehe ich relativ häufig bei den Veganern im Blut. Ich höre dann ganz oft, aber ich esse ja eh so viele Hülsenfrüchte. Dann denke ich mir immer, und dann fällt mir immer, in unserer Ausbildung haben wir ja schon mal ganz schön gelernt über die Saponine.
Oh ja.
Genau.
Ist halt ein Thema, ne? Ich habe dazu auch vorhin tatsächlich nochmal ein bisschen rumrecherchiert, logischerweise, was auch die aktuelle Studienlage sagt, beziehungsweise auch, was so Ernährungsempfehlungen für Veganer sind. Also da gibt es ja auch wieder ganz viele Richtlinien, weil es mittlerweile eben gut erforscht ist. Und bei den Hülsenfrüchten ist halt eigentlich gar nicht so das große Thema. Also du hast absolut recht mit der Tatsache, dass wir die Proteine aus Hülsenfrüchten gar nicht so identisch aufnehmen können, wie eben aus beispielsweise tierischen Produkten. Aber ganz oft ist halt so Lektine, Saponine so das Thema in den Hülsenfrüchten und damit sind wir eigentlich eher bei dem Thema der Zubereitung. Wir haben, ich glaube, in mehreren Folgen immer wieder mal angeschnitten, dass es total wesentlich ist, die Hülsenfrüchte richtig zuzubereiten. Das heißt, lange einweichen, vielleicht mit einem Druckkochtopf zu kochen oder zu keimen oder zu fermentieren, weil das tatsächlich diese Phytase-Enzyme freisetzt, die uns diese Verdauung eben erleichtern und dafür sorgen, dass wir die Nährstoffe, unter anderem eben auch die Proteine aus den Hülsenfrüchten besser verdauen können. Weil dieses Phytatkomplex, was grundsätzlich in der Hülsenfrucht existiert, kann halt von unserem Körper so, wenn wir die Dose aufmachen und die Kichererbsen essen, nicht gut aufgenommen werden. Und das ist auch studientechnisch so bewiesen, dass das eigentlich so der Grundunterschied ist zwischen dem, wie wir eben in unserer westlichen Welt hier in 2024 die Dose aufmachen oder eben von den Kulturen, die von Grund auf viel mehr Hülsenfrüchte essen, wo es tatsächlich sogar Hauptbestandteil der Küche ist, ne? Linsen oder Kichererbsen, gerade wenn du viel so in Richtung Indien oder so guckst, ne? Da ist ja eigentlich Hauptnahrungsbestandteil Hülsenfrüchte. Und also das ist so eine Komponente, die was die Proteine angeht. Und das war auch, um das praktisch nochmal zu ergänzen, bei mir, weil ich gesagt habe, ich hatte ja auch Schattenseiten wahrgenommen in der Zeit, das war auch mein größtes Thema. Also ich bin ich habe unglaublich viele Hülsenfrüchte gegessen und ich habe auch das Glück, dass ich kulturell viel Hülsenfrüchte esse. Also ich bin in der Küche groß geworden, mein Darm kommt gut klar damit. Nicht mit einem, mit Bohnen, das mag er nicht so, aber mit ganz vielen anderen Sachen.
Fällt mir jetzt gerade der Spruch ein, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen.
Ja, genau so. Also ich habe dann auch wirklich eine gute Kugel vorne dran. Ich merke, dass die Verdauung verbessert wird, wenn ich meine Bohnen lange einweiche und so, aber trotzdem ist es von der Verträglichkeit her nicht ganz so geil oder bei Linsen. Aber so der Rest, der geht super gut. Aber Proteine waren ein riesengroßes Thema, trotz Hülsenfrüchte, trotz dies und das, weil ich halt versucht habe, in dieser veganen Zeit natürlich nicht auf diese Fleischersatzprodukte zurückzugreifen. Es wäre gelogen, wenn ich sage, ich habe es geschafft, ich habe hin und wieder doch mal, ich glaube, ich hatte ein, zwei Mal so ein Like Chicken irgendwas. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Hersteller das ist. Und da habe ich mir mal irgendwie so ein Wrap oder so damit gemacht. Und einmal hatte ich noch irgendein Fleischersatzprodukt. Überwiegend habe ich auf Tempeh gegriffen, weil ich Tempeh geschmacklich total gut liebe und weil es fermentiertes Soja ist, was genau. wirklich wieder sehr, sehr gut ist. Nicht wie Tofu, also nicht damit zu vergleichen, weil Tofu ist tatsächlich weniger gut für uns. Aber ja, also ich kam halt auf meine Proteine nicht. Und ich habe aber auch in der Zeit gemerkt, dass ich, dass meine Ernährungsmuster sich ändern. Ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt. Also ich habe kleinere Portionen gegessen, war satter, auch länger satt, habe mich grundsätzlich wohler gefühlt, weil halt nicht so ein volles Gefühl und Blähungen und keine Ahnung etwas entsteht. Was aber auch natürlich mit zur Folge hatte, dass du extrem fettreich isst, ne? Weil vegan bedeutet ganz oft auch fettreich. Und das muss ja nicht schlimm sein. Also ich habe ja dann schon geguckt, dass es halt eher so Kokosölbasis ist und so weiter und so fort. Aber ja, also das war auf jeden Fall die gute Seite. Ich habe mich schon relativ gut gefühlt, aber ich habe auch gefühlt dreifache Dosis an Supplementen genommen. Und das ist so ein bisschen die Kehrseite gewesen.
Ich glaube auch, dass momentan diese Ersatzprodukte, wenn man darauf nicht verzichten kann, dass die, glaube ich, auch sehr, sehr teuer sind. Ja, im Verhältnis
günstig sind gesehen. Die nicht.
Ja.
Also und wenn du hier für so eine 100-Gramm-Packung, keine Ahnung, deine 2-3 Euro bezahlst, das ist schon nicht ohne.
Ja gut, ich muss jetzt sagen, für ein gutes Stück Fleisch zahlst du auch Geld. Ne? Also wir sprechen hier jetzt wirklich von Bioqualität und nicht von, von Supermarktfleisch.
Das ist du richtig, ja, aber sorry, dass ich unterbreche, aber bei Fleisch hast du deine Nährstoffe. Ein gutes Stück Fleisch, du hast dein Aminosäurenprofil, du hast die ganzen Zink, Eisen, Selen, du hast Cholin mit drin, du hast Carnitin, Kreatin, also da können wir nochmal kurz drauf eingehen, was dir alles in der Vegan fehlt, aber das hast du da mit drin, da weißt du, wofür du bezahlst. Aber bei so einem Like Chicken.
Ja. Ich glaube aber auch, dass diese veganen Ersatzprodukte gar nicht günstiger werden. Weil natürlich der Veganismus oder ich sage jetzt mal vegetarische Ernährung immer mehr im Kommen ist. Und die sich ja auch denken, die Leute wollen das ja, die brauchen das ja, warum sollen wir jetzt den Preis zurückfahren?
Ja, naja, klar, absolut richtig.
Ist ja irgendwie immer so, jedes Unternehmen will Profit erzielen und Gewinne machen.
Ja, absolut
Aber
richtig.
Zurück zum Thema.
Genau, und also nochmal vielleicht zurück zu, was sagen die aktuellen Daten? Und da habe ich mir mal so einen kleinen Spicker gemacht und Schema nach rechts. Die Zuhörerschaft sieht mich zwar nicht, aber Mel sieht mich. Also wir haben hier tatsächlich schwarz auf weiß einen Beleg dafür, was eben in einer veganen Ernährung ein bisschen daneben geht. Und das Ganze habe ich so ein bisschen versucht auch durchzustrukturieren, woher quasi welcher Nährstoffmangel konkret kommt. Und wir haben eigentlich nicht nur in der veganen Ernährung, sondern grundsätzlich, wenn wir eine Explosion von Tierprodukten quasi leben wollen, also auch wenn es überwiegend in die vegetarische Richtung geht mit ich esse einmal im Monat Fleisch, aber halt überwiegend nicht, haben wir auf jeden Fall das Thema in Bezug auf Fleisch, dass uns grundsätzlich das hochverfügbare Zink fehlt. Also Zink ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Komponente, die in Blutbildern nachgewiesen werden konnte. Wir haben das Eisen in Form von dem Hämeisen, was auf jeden Fall sehr signifikante Mängel aufzeigt. Und wir haben das Selen. Also in Bezug auf Fleisch sind es Zink, Eisen und Selen, die halt logischerweise auch an Aminosäuren gebunden sind. Und damit sind wir eigentlich schon wieder bei dem nächsten Thema. Das heißt, wir haben hier auch signifikante Aminosäuren, die im Mangel signifikante Mängel an Aminosäuren, die nachgewiesen werden konnten. Das heißt, insbesondere geht es hier eigentlich um Aminosäurederivate. Das heißt, also Aminosäurederivate sind quasi Aminosäuren, wo wir grundsätzlich davon ausgehen, dass die Menschen das eben auch auf andere Art und Weise bilden können. Aber wir sehen in der Praxis halt schon, es ist sehr, sehr fraglich, wie gut er das wirklich kann. Und zu diesen Aminosäurenderivaten gehören Taurin, Cholin, Carnosin, Carnitin, Kreatin. Also all jene Dinge, die eben in Fleisch enthalten sind. Das sind so erstmal die großen Themen. Und ich war sehr überrascht darüber. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, wenn ich dir das so vorlese, weil wir wissen immer, Aminosäuren sind ein Thema, Eisen ist ein Thema, das ist ein Thema, dies ist ein Thema. Aber wirklich auch zu sehen, wie viele einzelne Stoffe dahinter sich verbirgen und wie signifikant eben diese Mängel auch sind, das hat mich tatsächlich nochmal aufs Neue etwas erstaunt. Schon, also nur allein bei Fleisch, ne? Ich war noch nicht bei Milch und bei Eiern.
Ja.
Wir sind nur beim Fleisch.
Nee, ist, kann ich mir vorstellen, war mir auch nicht so bewusst, bis du das jetzt gesagt hast, aber ja, ich bin gespannt bei den Milchprodukten und bei den Eiern.
Also bei den Eiern ist es ganz klar, das Cholin, beziehungsweise auch, ich weiß gar nicht, ob das eigentlich immer noch so die Bezeichnung ist, aber früher ganz oft als B4 bekannt gewesen, als Vitamin B4. Und mittlerweile wird es einfach als vitaminähnliches Präparat deklariert und gemeint ist hier halt aber die ganze Zeit das Cholin. Und das Cholin spielt eben auch in Milchprodukten eine Rolle. Und deswegen mache ich quasi direkt den Übergang. Also bei Eiern ist es hauptsächlich das Cholin, wenn wir auch andere Faktoren natürlich mit drin haben. Und bei den Milchprodukten ist es Cholin, B2, als Vitamin und eben Calcium. Mhm. Ganz, ganz klar. Bei Calcium ist das, ich erlebe auch bei mir im Coaching ganz oft, dass meine Klientinnen,
wenn du gendern möchtest.
Ich kann nicht, ich möchte
haben nicht, wir schon mal nicht. Geklärt, ne, in der Folge.
Genau, haben wir schon mal geklärt. Ganz oft die Frage aufkommt, ne, gerade wenn wir dann eben Calcium auch im Vollblut mal gemessen haben, entweder ist es zu viel oder ist es zu wenig. Und Calcium hatte ich irgendwann vor 2 Jahren auch eine ganz andere Meinung, also eher so die Meinung, du nimmst das genug über deine Ernährung auf, du brauchst das nicht supplementieren und so weiter und so fort. Und grundsätzlich ist dem auch so. Aber wenn wir eben in Richtung oder wenn wir uns von den Mischköstlern entfernen und hin zu Menschen gehen, die eben eher die pflanzliche Milch bevorzugen, die das bevorzugen, die dies bevorzugen, also immer weiter weg von Milchprodukten, was nicht schlecht ist, um Himmels Willen. Also Milchprodukte haben auch sehr, sehr große Fragezeichen und ich nehme die auch bei ganz vielen Coaches raus aus der Ernährung. Aber wir sehen dann halt, wir kriegen früher oder später ein Calcium-Thema. Wir kriegen ein Thema mit der Knochengesundheit. Wir sehen halt auch insbesondere bei Veganern oder bei der Exklusion von tierischen Produkten, dass Calcium ein Thema wird. Bei Fischprodukten nähere ich mich auch langsam, aber sicher dem Ende, ist es auch ganz klar Jod, Cholin und damit einhergehend Fisch, der Name sagt es, Omega-3, ganz klar. Mhm. Wobei das eine nicht das andere bedeuten muss, weil es mittlerweile auch für Veganer sehr, sehr gute Omega-3-Öle aus Algen gibt, die wirklich auch niedrige Totox-Werte haben, die nochmal gefiltert sind und so weiter und so fort. Aber wenn eben dieses Bewusstsein und die Bereitschaft zu ergänzen nicht da ist, haben wir sehr große Themen. Und die führen dann, die stoßen wirklich eine Riesenkaskade an und können zu unvorstellbaren Symptomen und hinzu, und da lehne ich mich jetzt wieder weit aus dem Fenster, wirklich zu ernsthaften Erkrankungen führen.
Ja, da bin ich bei dir. Dass irgendwie, wenn ich das nicht richtig supplementiere bei der Nahrung oder beim Übergang zur veganen Ernährung, mich nicht damit beschäftige, dann kann ich mir das vorstellen. Und dann, wenn die Basis der veganen Ernährung nicht passt, glaube ich, kann ich Supplemente schlucken, was ich will, dann wird da auch nicht viel besser werden.
Ja.
Also schon was, aber nicht viel. Du hast ja ganz am Anfang angesprochen, also ich weiß jetzt nicht, ob du schon fertig bist mit...
Ja, also das war quasi die Struktur, die ich da versucht habe reinzubringen und ja. Dann wäre ich fertig.
Du hast ja ganz am Anfang angesprochen, im Bekanntenkreis mit Kindern und vegan ernährt. Für mich stellt sich hier die Frage, ist es so gut, ein Kind vegan großzuziehen? Weil natürlich im Wachstum braucht der Körper viel mehr Nährstoffe, um ja richtig funktionsfähig zu werden. Ich Natürlich kann ich Kinder auch schon Supplemente geben in einer anderen Dosierung als bei Erwachsenen. Ist das wirklich so gut?
Also ich glaube, wie immer liegt die Wahrheit in der Mitte und auch so schwierige Fragen gibt es keine einfache und vor allem keine Pauschalantwort. Ich habe da meine Meinung, ganz klar. Und da scheue ich mich auch nicht, die Kunst zu tun. Meine Meinung ist ein ganz klares und eindeutiges Nein. Aber das heißt nicht, dass ich das irgendwie total schlecht finde und überhaupt nicht annehme, wenn eben Eltern der Meinung sind, ihre Kinder vegan zu erziehen. Wie gesagt, ich finde, irgendwelche Menschen müssen halt auch damit anfangen, dieses Bewusstsein eben dahingehend eben voranzubringen, um das Tierwohl, um unsere Ökonomie und so weiter und so fort. Aber müssen es wirklich die Kinder sein, ist halt immer so die Sache, wo ich wirklich hin und her gerissen bin. Auch das, also mein größtes Thema, was ich habe, ist, dass ich bis jetzt wirklich niemanden getroffen habe an Elternteilen, die das Bewusstsein und die Informationen hatten, das Wissen hatten, um ihr Kind wirklich so aufzuziehen oder eben die Ernährungsweise so zu formen, dass es dem Kind an nichts mangelt. Habe ich nicht getroffen. Mhm. Und ganz oft ist es ja so ein bisschen wieder diese Verzerrtheit von, wir selbst sind irgendwann vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, was auch immer, vegan geworden und wir möchten, dass unser Kind es auch wird. Also zum einen bin ich wieder bei diesem vermeintlichen freien Willen, weil ich sage, ich finde das grundsätzlich nicht in Ordnung, egal ob es um die Ernährung geht oder ob es um irgendwelche Verhaltensweisen und anderen Erwartungen geht. Ich finde das einfach nicht gut, den Kindern ganz viel vorzugeben, weil du nie weißt, was möchte das Kind. Das Kind ist eine allein für sich stehende Seele und ich finde, dem Kind sollte halt auch so viel Entscheidungsfreiheit wie nur möglich eingeräumt werden. Wenn das Kind von sich auf sagt, es schmeckt mir nicht, ich will das nicht essen, ich finde die Ziege total süß, ich möchte das nicht essen, ist das was ganz anderes, als wenn ich dem Kind sage, ich weiß, dass es dir schmeckt, aber jetzt hör mir mal gut zu, das ist gar nicht gut und lass das bitte und so. Also das finde ich halt immer sehr, sehr kritisch. Das ist so erstmal meine Meinung und was die Studie zu den Kindern sagt, da würde ich gleich drauf eingehen, aber mich interessiert natürlich auch, wie ist denn deine Meinung dazu?
Ein ganz klares Nein.
Auch okay.
Bei Kindern ist ja auch so, man empfiehlt es ja auch nicht Schwangeren oder Stillenden, weil sie ja also in der Schwangerschaft schon nicht die Nährstoffe auf das Kind geben, während der Stillzeit schon nicht die Nährstoffe an das Kind weitergeben. Von daher, ja, nur weil es eine Entscheidung der Eltern ist und wie ja gesagt, dass Kinder können sich oftmals nicht so äußern und werden da in eine Schublade eigentlich gesteckt. Ja. Nee,
ja, voll.
Ich bin, solange die noch irgendwie wachsen, gedeihen, nicht dafür, dass sie vegan leben sollten.
Und der eine Freund, von dem ich eben einstiegs erzählte, bei ihm ist das zum Beispiel auch so, ne? Also er ist getrennt von der Mutter des Kindes und das Kind lebt halt überwiegend bei der Mama und wird vegan erzogen, also ernährt sich halt überwiegend vegan. Und das macht auf mich so ein bisschen den Einschein von den Erzählungen, die Wahrheit, ne? Wir stecken nicht drin oder wir leben nicht in diesen 4 Wänden, aber dass das schon sehr streng ist. Also, dass ein sehr großes Bewusstsein für vegane Ernährung existiert. Mit Bewusstsein meine ich nicht Wissen und Information, sondern einfach nur vegan. Vegan ist gut, vegan ist gesund, vegan ist präventiv das Beste und so weiter und so fort. Wenn dieses Kind aber beim Mischköstler Papa mal ist, der ja mein Freund ist, dann erleben wir eben auch sehr, sehr oft, dass das Kind eben eigentlich gar nicht so sehr diese vegane Schiene möchte, sondern dass das angenommenes Wissen ist. Das ist halt dieser Rekorder, ne? Also das, was unser Gehirn die ganze Zeit macht, das ist ein Rekorder, der nimmt alles auf, gerade ein Kind. Und das ahmt halt die ganze Zeit nach, weil nur so lernt es ja erstmal in den anfänglichen Jahren. Und das Kind sagt dann halt, Papa, das kann ich nicht essen, das ist nicht vegan und so weiter und so fort. Und wenn dann der Papa aber beispielsweise so mal Waffeln macht und sagt, ja, aber Kind, die sind nicht vegan, die darfst du nicht essen, dann ist das Kind traurig und sagt, naja, aber vielleicht darf ich ja die Hälfte oder so und du sagst es Mama nicht. Also,
yeah.
Und da merkt man ja schon, das Kind möchte eigentlich. Und das dann aber zu verbieten, was ja oftmals passiert, zu sagen, nein, das essen wir nicht, das finde ich ganz fatal, weil das auch auf der psychischen Seite mit dem Kind ganz, ganz, ganz viel macht, ganz abgesehen von Gesundheit auf physiologischer Ebene. Und die Studie, von der ich sprach, ist eigentlich eine kleine. Also wir haben eine N gleich 44 Größe. Die ist nicht riesig. Das ist in Finnland letztes Jahr im Februar eine durchgeführte Studie. Und die ist insofern spannend, weil die halt an Kleinkindern gemacht wurde, also an Kindern, die in die Kita gehen. Und dazu haben wir nicht viele Daten, deswegen ist die so spannend. Und dort hat man quasi Kinder einfach miteinander verglichen, die sich über eine bestimmte Zeit einfach nur vegan ernährt haben und Kinder, die sich mischköstlich ernährt haben. Und diese Studie, ich fasse es jetzt einfach ganz, ganz kurz, ne, hat auch wieder bestätigt, wir haben Mängel im Vitamin D, wie Dora, falls es akustisch nicht so gut verstanden wird. Wir haben ganz groß wieder natürlich das Thema B12. Wir haben ganz groß das Thema Omega-3, aber Omega-3 haben wir auch bei Mischköstlern tatsächlich. Also das ist, wir sehen es bei Veganern häufiger oder bei den Kindern zwar mehr, aber schließt nicht aus, dass Mischköstler keinen Omega-3-Mangel haben. Wir haben das Thema Cholin. Wir haben das Thema Vitamin A. Und Vitamin A kann ja wirklich im Laufe der Zeit zu etwas Tragischem werden. Und was ich ganz, ganz spannend fand, war, dass diese Vergleiche oder diese Studie aufzeigen konnte, dass Cholesterinmängel beobachtet wurden. Das heißt, sie haben grundsätzlich gesehen, dass die vegane Ernährung bei den Kindern eher dazu beigetragen hat, dass sie einen niedrigen Cholesterinspiegel hatten. Und daraus könnten wir jetzt quasi mit unserem bloßen Verstand schlussfolgern, dass ja niedriges Cholesterin gut ist und somit die vegane Ernährung bei den Kindern eigentlich etwas Gesundes ist, würden dann aber den enorm wichtigen Faktor auslassen. Und das ist der Fehler, der halt den meisten Menschen passiert, wenn sie sowas lesen, dass es halt nicht zu Ende gedacht wird, dass Kinder in ihrem Wachstum aber auf das Cholesterin angewiesen sind, vor allem wenn es eben nicht nur um die Wachstumsprozesse geht, sondern eben auch ganz stark um die Ausprägung und überhaupt die Etablierung der ganzen Gehirnleistung, der Substanzen etc. Das bedient sich am Cholesterin. Und wenn wir hier einen Mangel haben, also das ist nicht eindeutig, ich habe dazu nämlich auch nochmal separat ein bisschen recherchiert, da ist sich die Studienlage nicht einig, ob das wirklich so ist. Aber wir haben quasi Theorie gegen Theorie. Theorie 1, wir brauchen Cholesterin, also Kinder im Wachstum brauchen Cholesterin, um sich gut zu entwickeln. Die andere Theorie oder die andere Studienlage sagt, nicht zwangsläufig, also es ist mal wieder wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ich persönlich, aufgrund Erfahrung, aufgrund von dem, was ich dazu gelesen habe, bin jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, das kann sich jederzeit ändern, der Meinung, dass ich schon finde, dass Kinder eben auch dieses Cholesterin brauchen. Definitiv.
Ja, ich gehe jetzt nur mal davon aus, Cholesterin, unsere Hormone werden ja auch aus Cholesterin gebildet. Jetzt, wenn ich so an ein heranwachsendes Mädchen denke, Zyklushormon, sie sollte irgendwann mal Kinder bekommen, schwieriges Thema. Du hast als ersten Punkt bei deiner Studie Vitamin D genannt und bei mir sitzt jetzt schon die ganze Zeit so ein kleines Männchen an der Schulter und klopft und sagt, aber ich gehe doch in die Sonne mit meinem Kind und dann bekommt es ja genügend Vitamin D. Nee, denn wir sind darauf angewiesen, um Vitamin D zu bilden, auch Vitamin D aus der Nahrung aufzunehmen und das ist halt nun mal Fisch und Fleisch hauptsächlich.
Und wenn man es ganz genau machen möchte, sind es ja sogar die Innereien.
Ja.
Ne? Also das, was wir eigentlich weniger gern essen, was aber tatsächlich die Vitamin-D-Aufnahme in der Aufnahme einfach extrem bestärkt. Und wir brauchen das halt, wie du es gesagt hast. Ja, aber diese Denkweise ist halt nach wie vor vorhanden. Ne? Das ist auch überhaupt keine Kritik an der Stelle, weil nicht jeder hat ja jeden Tag 10 Stunden Zeit wie wir, um sich nur mit diesen Themen zu beschäftigen. Ich glaube, wir haben einfach das große Glück, dass wir das tun dürfen und sehr gerne tun. Ja, ich habe eine Frage an dich.
Schieß los.
Wie stehst du denn zu den Männleins und Weibleins, die ich gerade auch so ein bisschen den einen oder anderen im Ohr habe, die dann sagen, ja, ihr habt sie doch nicht mehr alle, ich kann doch nicht die ganze Zeit Nahrungsergänzungsmittel ohne Ende nehmen, wenn ich jetzt vegan bin oder vegan werden möchte oder halt grundsätzlich Tierprodukte vermeiden möchte, auch diese Menschen zählen dazu. Oder ich gehe noch einen Schritt weiter, ich kann doch meinem Kind die ganze Zeit nicht Nahrungsergänzungsmittel geben. Wie würdest du hier antworten?
nichts muss, alles kann. Kurz und knapp.
Das musst du ausführen.
Ja, es ist definitiv unumdinglich. Ich würde auch aufklären, wieso. Manchmal bei Kindern oftmals schwierig, den Blut abzunehmen und das klar und eindeutig zu machen, wobei es gibt mittlerweile auch viele Mikronährstofftests, die man schon im Kapillarblut messen kann, wo es wirklich nur ein kleiner Fingerpieks ist. Also man kriegt das alles irgendwie hin. Dann hat man schwarz auf weiß, kann denen das zeigen. Ich würde ihnen immer die Vor- und Nachteile aufzählen. Letztendlich müssen es die Eltern entscheiden, ob sie sagen, ja, ich will meinem Kind nicht nur vielleicht durch die vegane Ernährung etwas Gutes tun, sondern ich möchte mein Kind auch bestmöglich schützen davor, dass es keine Mängel hat, dass es vielleicht nicht so infektanfällig ist, nicht so krankheitsanfällig ist, und dahingehend dann wirklich substituieren.
Ich beobachte auch, dass immer mehr Nahrungsergänzungsmittelhersteller so ein bisschen Panik schüren und das eigentlich dem zu verdanken ist. Ne, so, hier haben sie ein Thema und das brauchen sie nicht und keine Ahnung, was ist da nicht alles so für Fake News, die ja keine News in dem Moment sind, gibt. Aber ich möchte halt einfach nur sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir evolutionär auch nicht dafür gemacht sind und gemacht waren, zum Beispiel im Laufe der Zeit, nur ein Beispiel, ne, Milchprodukte zu vertragen. Das heißt, wir haben einfach so lange gemacht, wir haben so lange Milchprodukte irgendwie verzehrt, bis wir halt komplett laktasepersistent wurden. Also ich zum Glück nicht, ich bin immer noch intolerant. Also wir mutierten halt bis zum geht nicht mehr. Und das ist halt diese genische Adaption. Hier können wir halt aber auch ganz genau beobachten, wir machen einfach ganz lange Dinge, die grundsätzlich nicht gut für uns sind und wundern uns dann am Ende, warum irgendwas aus dem Ruder läuft. Und Nahrungsergänzungsmittelhersteller sind entgegen vieler Annahmen, ich sage nicht alle, aber vieler Annahmen, die glauben, die wollen nur Marketing machen und Geld verdienen und wirtschaften. Natürlich ist das ein Businessbereich, gar keine Frage. Aber Nahrungsergänzungsmittelhersteller haben, wenn du zu den Menschen gehörst, die glauben, die machen das nur für Marketing und Geld und beschäftigen sich überhaupt nicht mit Ernährung und Studienlage. Die haben das beste Wissen ganz über Ernährung, über die einzelnen Laborparameter, worum es in deiner Ernährung geht. Die wissen ganz genau um die Agrarwissenschaft und die sind wirklich immer auf aktuellen Datenlagen, wenn es darum geht, eben bestimmte Produkte zu kreieren. Nicht alle, gar keine Frage, aber es gibt sehr, sehr gute Nahrungsergänzungsmittelhersteller, wo wir halt auch sehen, wie krass studienbasiert die arbeiten. Ja. Ne? Also Beispiel Edubili, Beispiel Naturtreu hat auch grandiose Produkte. Ja. Beispiel Next Vital und so weiter. Also das sind ja auch meistens die Hersteller, mit denen wir arbeiten.
Ja, und es sind auch die auf ihren Seiten die Studien öffentlich für die Menschheit zugänglich machen und nicht wie diverse andere Firmen.
Genau, und Laborprüfberichte genauso.
Aber das ist ja total verständlich, dass sich die mit dem Thema Ernährung, Landwirtschaft und so weiter auseinandersetzen müssen, weil die Dosierung der Supplemente richtet sich ja dementsprechend danach, dass man sieht, hey, unsere Böden haben einfach nicht mehr diesen Magnesiumgehalt, diesen Selengehalt, und das muss halt in diesem Supplement auch so verarbeitet werden, damit es halt auch nicht schädlich ist, aber wir trotzdem die genügende Menge, die der Körper braucht, bekommen.
Absolut. Und das Fazit vielleicht in einem Satz wäre, hört auf, Angst vor Nahrungsergänzungsmitteln zu haben. Habt eher Angst vor den falschen Nahrungsergänzungsmitteln. Aber wenn ihr die richtigen nehmt, dann macht ihr definitiv 1:0 viel mehr richtig, als dass ihr eigentlich viel mehr falsch macht. Weil der Bedarf ist heute einfach viel, viel höher als sonst. Aber darauf sind wir auch in ganz vielen anderen Folgen immer wieder eingegangen. Wieso, weshalb, warum wir halt die Nährstoffe heute mit der klassischen Ernährung, so wie wir es glauben, nicht mehr decken können. Ich glaube, das waren so die wichtigsten Sachen erstmal und viel mehr ins Detail würde ich eigentlich gar nicht gehen wollen. Lassen wir das mal so, würde ich sagen, bei einer kurzen, knackigen, sehr aussagefähigen Folge. Was sagst du?
Bin ich vollkommen bei dir. Ich würde es vielleicht nochmal kurz zusammenfassen am Schluss.
Na klar.
Wenn du vegan leben willst, go for it. Mach das. Hab kein schlechtes Gewissen, aber beschäftige dich damit. versuch, die Ernährung on point zu halten, versuch, Mängel im Blut feststellen zu lassen, gezielt zu supplementieren, achte auf gute Supplemente und ja, ich glaube, das war es so kurz und knapp.
Ich bedanke mich bei allen, die bis hierher zugehört haben und möchte tatsächlich nochmal darauf plädieren, dass wenn euch die Folge gefällt, ihr uns sehr gerne supporten könnt, indem ihr uns eine Bewertung dalasst. Aber genauso freuen wir uns ganz auf persönlicher Ebene, wenn ihr uns auf welchem Wege auch immer ihr bevorzugt kontaktiert und uns Themenwünsche dalasst, Fragen dalasst oder auch gerne Kritik dalasst. Auch dafür sind wir sehr, sehr offen, denn nur so können wir besser werden, nur so können wir zielgerichtet für deinen Bedarf, für deine Themen auch hier das Wissen transportieren. Danke fürs Zuhören und viel Spaß bei was auch immer du gerade tust und was der Tag noch mit sich bringt. Bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge.